Und nun vielleicht nochmal den Punkt. Das hatte ich ja vorhin schon gesagt, dadurch, dass die Menschen ja viel dichter zusammengekommen sind, eskaliert alles viel stärker. Was geschieht, wenn Menschen einsam irgendwo wohnen, in der Tundra und da und dort und zwei auf einem Quadratkilometer oder noch weniger, was in früheren Zeiten war, das war eben auch letztlich für die Allgemeinheit gar nicht so relevant. Da ist das passiert und da ist das passiert und jeder hatte seine Welt. Aber heute, durch die Häufung der Menschen, sind sie richtig aufeinander und dann kommt auch noch Stress dazu. Und jetzt werden alle Entwicklungen in einer rasenden Schnelle ablaufen. Was früher allmählich so ausgegoren wurde, ist heute durch die Menge und durch die Intensität dessen, ja, weil es unter den Nägeln geradezu brennt, doch ein sehr schneller Prozess. Und vielleicht liegt darin auch ein Geheimnis, dass wir das Gefühl haben, dass die Zeit eben viel schneller abläuft als in früheren Zeiten. Die Atomuhren, sage ich immer, zeigen, laufen wie früher, aber das Empfinden ist ein ganz anderes. Diese schnelllebige Zeit hatte ja auch den Vorteil, dass wir, wie der Herr ja sagt, die Zeit abgekürzt würde, wie er so schön sagt. Aber das ist nur eine Empfindungssache. Die Jahre sind genauso lang. Etwas, sagen wir mal, ganz Entscheidendes, was der Mensch lernen muss, das ist die Tätigkeit. Also wir können auch sagen, die entscheidenden Elemente, die wir brauchen zu unserer Entwicklung. Da die Seele aus der Materie genommen ist, die eine träge und untätige ist, das heißt, sie ist ja eingeklammert gewesen in den verschiedenen Gefängnissen, so muss man es ja sagen, und allmählich freigesetzt worden, hat die Seele erst einmal die Tendenz, noch in dieser Lethargie zu verbleiben, in der sie ja eigentlich von Anfang an gelebt hat und aus der sie herausgeboren wurde. Während Gott oder der Herr ja die Tätigkeit überhaupt in Person ist. Er ist ja ungeheuer tätig im Vergleich zur Materie. Die ist ja tot und still. Und so ist also eine Forderung gewisser Art, an den Menschen zu einer Tätigkeit zu kommen. Und das in einem sozialen Leben natürlich, wie auch in dem natürlichen. Ja, ich habe das Geistige noch einmal ausgeklammert, weil der Mensch ja erst später geistig wird. Also er muss in eine Tätigkeit kommen. Und da ist sehr interessant, auch wenn wir eine kleine Betrachtung nehmen, aber bitte, diese Betrachtung soll nicht jetzt auf ein bestimmtes Volk gehen und sagen, ja, die sind so, sondern es ist nur stellvertretend gewisser Art für alle Völker, denn das geht allen so, es geht für jeden Menschen, wir werden es ja gleich hören. Und zwar geht es hier um das jüdische Volk, und zwar deshalb, weil der Herr ja selbst in dem jüdischen Volk gelebt hat und das auch zu den Juden spricht. Und die ihn anklagen und sagen, ja, wie schlecht ging es den Juden und warum wurden sie immer verfolgt und wurden nun in Gefangenschaft gebracht und sie waren doch eigentlich das Volk Gottes und er hat doch einen Bund mit ihnen gemacht und so weiter. Und trotzdem ist ihnen doch denkbar schlecht gegangen und eigentlich schlechter als allen anderen. So hatten sie den Eindruck. Da sagt der Herr, es ist ihnen, also den Juden, der Keim zur vollsten Trägheit schon so stark wurzelnd geworden, und daher muss das Trägheitsgefühl ihnen erst genommen werden. Und sie müssen nach allen Winden sich zerstreuen und ein Wanderleben führen oder in neuen, von mir nun gesünderen, gegründeten Lebens- und Tätigkeitsbund treten, in dem niemand seine Hände wird im faulen Schoß halten dürfen, um leben zu können. Und wer es nicht tun wird, der wird hungern und dürsten in der wertlosen und den schmutzvollsten Lumpen. Auf einen Bettelstab gestützt einhergehen müssen, und man wird ihm hartherzig zurufen, wer nicht arbeitet, der soll auch nicht essen. Denn ein jeglicher Arbeiter ist seines Lohnes wert. Und ich sage dir, jedes trägt trägt, ja, und gewordene und verweichliche Volk, also jedes Volk, das ist ja nur jetzt anhand der Juden mal gezeigt, aber das gilt für alle und für die Germanen und für die Deutschen genauso. Jedes träg gewordene und verweichlichte Volk wird, so wie ein jeder Mensch für sich, also jeder Einzelne genauso, die bleibende Zuchtrute über den Rücken zu tragen bekommen und für immer verlieren seinen Namen aus dem Buch des Lebens und seiner Größe, Macht und Ansehen. Das wird die Menschen stets mehr und mehr stutzig machen und sie antreiben zu allerlei ordentlichen Taten und was auch gut sein wird. Ich habe diese Stelle bewusst genommen, um mal zu zeigen, dass auch die Völkerführung nicht einfach so aus Versehen gekommen ist, sondern der Herr sieht ja, wie ein Volk in seinem inneren Wesen, in welchem Zustand es ist und was er tun muss, damit es aus dieser Trägheit oder Lethargie herausgeholt wird. Und dann lässt das eben in solche Zustände kommen, wie es bei den Juden jetzt ganz offensichtlich ist, aber wie es auch den Deutschen erging. Und wenn wir Zustände haben, die heute nun vielleicht ein bisschen anders werden und die Menschen zu bangen anfangen und jetzt doch zu einer Tätigkeit kommen müssen. Auch wenn jetzt viele Arbeitslose immer mehr und mehr dazukommen, ich will jetzt auch diesen Punkt jetzt nicht weiter untersuchen, ist es aber letztlich ein Ansporn an die Menschen, egal oben oder unten, also in der Regierung sitzen oder unten, das, was geschehen muss. Und dass ein Wunderstaat oder ein Wirtschaftswunder, wie es so schön heißt, auf ewig eben nicht gehen kann, weil die Menschen nur nach außen dann für ihre äußere Wohlbefinden gesorgt haben und sehen wollten, wie viele Reisen sie noch machen konnten und was sie noch alles anschaffen konnten, anstatt auf den Geist zu kommen. Und das ist das Stichwort. Alle Dinge, die da geschehen, wollen natürlich in ihrem Endzweck, dass der Geist im Menschen lebendig wird. Denn dafür habe ich die ersten Teil vorgelesen. Das muss so sein. Und deshalb wird gewisse Art der Mensch immer wieder in Unruhe versetzt. Er muss, oder er darf, so müssen wir sagen, er darf nicht irgendwo wie in einem Schlaraffenland leben. Ich will jetzt nicht den Dingen sprechen, dass nur allen es schlecht gehen soll. Das will der Vater ja auf keinen Fall. Aber er will, dass die Menschen angetrieben werden. Und wenn sie noch in einer geistigen Unordnung sind, dann muss also auch erstmal eine Ordnung geschaffen werden in ihnen. Und so haben wir also verschiedene Punkte, die wir noch einmal rausholen wollen. Die Tätigkeit, ganz allgemein, tun, etwas tun. Und dazu gehören auch die Menschen, die ausgewandert sind früher nach Amerika, um das Land zu roden. Welche enormen Tätigkeiten wurden entwickelt. Aber warum? Weil hier Not war, sind sie ausgewandert. Also da hat man schon gesehen, welche Ideen, Gedanken alles gut sind, um den Menschen weiterzuführen. Und aus diesen Völkern, das ist ja ein Völkergemisch, sind die Amerikaner hervorgegangen, die, also USA-Amerikaner zumindest, die nun ihrerseits ja eine ganz führende Rolle wieder in der Welt spielen. Und wir sehen, was Tätigkeit macht. Und auch sie müssen in Tätigkeit gebracht und gehalten werden. Genau eben wie die Deutschen oder die Chinesen oder die Inder oder wen wir überhaupt nehmen wollen. Ich habe oder möchte auch gar nicht, dass wir jetzt einzelne Völker anschauen oder einzelne Zustände und sagen, seht, das ist deshalb und deshalb, sondern nur ein Material in die Hand geben, das man gewisser Art benutzen muss, wenn man überhaupt den Zeitgeist betrachten will. Denn welche Kriterien muss ich ansetzen? Und da muss man solche Sachen wissen und mit einfließen lassen, sonst hat man ein völlig falsches Blickfeld. Der Gedanke, der den meisten Weltuntergangspropheten, der zugrunde liegt, heißt, die Menschen achten Gott nicht und deshalb straft er sie und dann wird die Erde jetzt zerstört oder wird großes Unglück geschehen und so. Und das ist natürlich ein ganz großer Unsinn, Denn das will er ja gar nicht, sondern er will Tätigkeit, er will Freiheit, er will eine Gotterkenntnis und er will aus dieser Gotterkenntnis eine Nächstenliebe, die also aus der Gotterkenntnis herauskommt. Und Tätigkeit, das haben wir ja schon besprochen, ist in allen Völkern, in allen Unruhen immer wieder erforderlich. Die Freiheit, da denken wir daran, wie geknechtet unser Volk, also jetzt Mitteleuropa war im Mittelalter, durch was auch immer, durch die Herrscher, durch die Leibeigenschaften, durch die Kirche, dass nichts Geistiges hochkommen konnte, auch in ihnen, und sie in dieser Freiheit ja im Grunde genommen überhaupt nicht waren. Und deshalb muss eine Freiheit äußerlich erstmal gegeben werden, und die ist auch mühsam erkämpft worden. Und für unser, sagen wir mal, für unser heutiges Verständnis hat der Mensch eine Freiheit gewonnen. Wir wollen Abstriche machen, wie weit er sich vielleicht abhängig macht, aber jetzt für unsere Breitengrade, aber nicht für alle Völker auf dieser Erde. Aber es ist eine Voraussetzung und nicht der Zweck der ganzen Übung. Denn wenn wir Gott ähnlich wollen, muss auch die Freiheit sein. Und in Freiheit muss auch eine Gotterkenntnis angenommen werden. Die darf nicht aufoktroyiert werden und jetzt per Senatsbeschluss, sage ich jetzt mal modern, ja, eingeführt werden. Und nichts wäre schlimmer, jetzt wollen wir mal krass sagen, wenn der Senatsbeschluss oder die Bundesregierung beschließt, ab sofort wird aller Religionsunterricht hier in den Kirchen oder in den Schulen nur noch nach Swedenborg und Lorbeer gemacht. Dann würden sämtliche Menschen, ob sie die innere Reife haben oder nicht, durch diese Mangel Swedenborg-Lorbeer gedreht und sie glauben etwas, was sie gar nicht glauben oder müssen etwas glauben, was sie nicht glauben wollen. Dann haben wir wieder Mittelalter. Auch wenn es wahr ist oder so, es darf nicht von außen zwangweise uns aufgedrückt werden, sondern jeder Mensch muss in seiner Reife von sich aus zu den Erkenntnissen kommen, dass das der wahre Weg ist. Dieses muss aufgenommen werden, die Erkenntnis, es ist wahrhaftig so und anders kann es gar nicht werden. Und nicht, naja, dann werde ich grün und blau geschlagen, wenn ich das nicht annehme. Und wenn wir diese zwei Dinge alleine betrachten, ja, die Freiheit und die Gotteserkenntnis, dann hängen die auch irgendwo in den heutigen Zeitgeist zusammen. Die Freiheit greift natürlich erstmal so über, dass alles, was zwanghaft erscheint und was man glauben soll, über Bord geworfen wird. Und so ist auch alle Religion erst einmal über Bord geflogen und wir können nichts machen. Ja, es muss einfach erstmal so sein. Aber dahinter steht natürlich beim Herrn, dass sie zu einer neuen Gotterkenntnis kommen sollen. Aber die muss erst reifen. Und wie reift die? Indem sie die alte völlig zerstört und ad acta gelegt hat und nun meint, man kann auch ohne die leben und sogar viel glücklicher. Und dann anhand der Gebäude, die damit aufgeführt wurden, ja, denken wir an das Spielzeug wieder, dann feststellen, dass es sehr wackelige und sehr falsche Gebäude sind, die also statisch überhaupt nicht halten können und die zusammenbrechen. Ich will jetzt vermeiden, vielleicht das Wort von den Gebäuden auf dem Sand zu sprechen, die Häuser, die auf Sand gebaut sind. Aber sie brechen zusammen und dann kommt auch das Zusammenbrechen bei den Menschen und sie erkennen, dass sie etwas ganz Falsches getan haben und dass dieser Gottesbegriff vielleicht doch nicht so verkehrt war und dass man sich dem wieder zuwenden sollte. Und damit die Wahrheit auch vorhanden ist, wenn jemand danach greifen will, sorgt er dafür, dass dieses Geistige sich überall auf der Welt verbreitet. Und zwar in einer rasenden Geschwindigkeit mit den heutigen modernen Mitteln. Ob Druckfunk oder Internet von mir aus, ja, alles geht in rasender Geschwindigkeit. Und wenn ein Chinese eines Tages soweit ist und sagt, oh, jetzt muss ich doch mal sehen, wie Gott wirklich ist, dann wird es ihm gar nicht so schwer sein, dass er plötzlich übersetzte Lorbeerwerke in Chinesisch vorfindet oder Swedenborg. Ich spreche jetzt von uns, wir können natürlich auch sagen, die Bibel, aber die Bibel ist bereits übersetzt in all diese Sprachen, aber alles andere wird auch geschehen. Und wenn sich dann der Mensch innerlich dazu aus ja, Entwicklungsgründen heraus dazu bekennen kann und das aufnehmen kann, dann wird es auch in ihm zu einer lebendigen Kirche werden. Und das ist das, was Swedenborg eigentlich bezeichnete als die neue Kirche. Eine neue Kirche wird erstehen, nämlich nicht durch Zwangsmittel, ja, und durch eine große Gemeinschaft, die jetzt das Sagen hat, sondern durch die innere Erkenntnis des Einzelnen, dass Gott so und so in seiner Wahrheit erkannt werden muss und dass in ihm das reift und er dann, das kann man fast sagen, todsicher auch zu dem geführt wird, was ihn auf diesem Wege weiterbringt. Und so muss es sozusagen ablaufen. Das bedingt aber, dass eine neue Gotteslehre kommen muss auf dieser Erde oder kommen musste, die das Alte ablöst. Nicht, dass die Alte nun kaputt und falsch war, sondern dass sie gewisser Art neu gesehen werden kann. Und da denken wir daran, was Swedenborg in seinen wunderbaren Entsprechungslehren und von dem Wesen der Heiligen Schrift gesagt hat, dass uns dann ganz neu die Augen öffnet. Dass nämlich das, was wir abgestoßen haben und was wir sagten, ist ja nur wirklich alter Tobak, was ja keiner glauben kann, ne, eines Tages uns sagt, ja, das haben wir ja nun überhaupt noch nicht gewusst. Und da denken wir vielleicht an die Begebnisse wie dem großen Johannesevangelium von den Pharisäern, die angesprochen wurde auf das hohe Lied der Liebe aus der Heiligen Schrift. Und dann haben sie gleich abgewinkt dem Herrn, haben gesagt, dann lasst mich bloß mit diesen in Frieden, das ist ja der barste Unsinn überhaupt, ja, so etwas Dummes. Und dann führt er, der Herr, nun aus über den Johannes und gibt ihnen einige Stichworte und sie erkennen plötzlich das, was sie eben vorher nicht erkennen konnten oder erkannt haben, was in den Entsprechungen und in dem Geistigen liegt. Da brauchten die bloß ein einziges Schlüsselwort und schon floss es von ihnen selbst. Da war der eine, der sogar große Stücke darauf hielt, dass das Hohelied auswendig konnte. In Wirklichkeit aber nur gemacht hatte, um damit prahlen zu können, dass er solch ein langes Gedicht hersagen konnte, aber kein Wort davon verstanden, hielt es für sich für völlig dumm eigentlich. Aber es war so außerordentlich und hat Eindruck geschindet bei den anderen, wenn er das zitierte. Und alle glaubten, er versteht es auch, wenn er es spricht. Aber anhand dessen hat er das aufgeschrieben. So ist es. Wir kennen die Bibel, wir haben sie da in der Hand, wir alle haben reingeschaut, der Mensch, und das ist ja das meiste, gedruckte Buch und vielleicht auch das meist Gelesene, aber auch das meist Unverstandene. Und plötzlich wird ein neuer Baustein hinzugefügt. Es heißt, die Seele öffnet sich, sie kann es annehmen und plötzlich sieht sie ein ganz neues Licht in dem alten Licht und erkennt diese ewige Offenbarung Gottes. So muss also diese neue Lehre kommen und verbreitet werden und ja, zu einer neuen Religion werden. Aber wie gesagt, immer in der Freiheit. Also wenn wir es nochmal zusammenfassen, der Mensch muss frei werden, und zwar überall. Er darf nicht gezwungen werden und gegängelt sein. Die Probleme müssen zur Tätigkeit zwingen. Und das sehen wir hier überall, dass ja kein Land mehr ohne diese Tätigkeit hinkommt. Man kann, glaube ich, nirgends sagen, ein Schlaraffenland und hier kann man sich jetzt einfach ausruhen. Selbst auf Tahiti nicht und Haiti, auch da sind die Revolutionen am laufenden Gang und die Probleme sehr groß. Die falsche Religion muss einer neuen weichen, wobei ich vielleicht einschränken, wenn ich sage, die falsche, ich habe es zwar so hier aufgeschrieben, die falsche Religion, sondern die falsche Auslegung und das falsche Ansehen einer Religion. Denn im Grunde genommen sehen wir darin etwas Falsches, was gar nicht ist. Und aus diesem heraus, nämlich aus dem freien Menschen, aus den Tätigkeiten, die davon hervorgehen, und aus der neuen Religion, muss das gesamte Leben des Menschen neu gestaltet werden. Das ist gewisser Art das Programm, wenn wir so sagen wollen, dass wir bekommen haben als Menschen. Und dieses, wenn wir so sagen wollen, diese Punkte vorangesetzt, könnte man jetzt alle Punkte, die ich jetzt zu Anfang gesagt habe, wieder neu aufrollen und sagen, ja, wie sieht's denn nun aus, wenn wir den Punkt Freiheit nehmen, den Punkt Tätigkeit nehmen und den Punkt, ja, zu einer neuen Religion zu kommen. Alles das liegt in den Dingen. Und merken müssen wir uns, dass alles, was irgendwo mal geschaffen wurde, auch ewig nie wieder vergehen wird. Und wenn wir das ganz konsequent hier mit einschieben, hat der Herr gesagt, dass jeder Gedanke, der in uns aufsteigt, einen Ewigkeitscharakter hat. Und dass auch diese nicht vergehen und dass aus unseren Gedankenwelten wieder Welten werden in der geistigen Welt, die sogar zu selbstständigen Welten werden können. Das heißt, die sich also weiter fortpflanzen und gewisser Art wieder Kinder gebären. Das sind also schon Gedanken, die sehr, sehr weitreichend und schwierig sind. Aber wenn wir überlegen, was aus unseren Köpfen alles herauskommt und das alles letztlich ein Eigenleben bekommt, dann ist das schon sehr, sehr schwierig. Nun, ein besonderer Punkt, den man vielleicht hier betrachten sollte, das ist ja die Stellung der Erde innerhalb der gesamten Schöpfung. Wir haben ja hier auf dieser Erde einen Brennpunkt, aber das nach der Neuoffenbarung natürlich, das ist in anderen Religionen eigentlich noch nicht so ganz klar geworden, weil sie der Zentralpunkt ist, aus dem der ganze Schöpfungsmensch gewisser Art sein Leben bekommen soll, dieses Fünkchen, das in allen Geschöpfen dieser Hülsenglobe, ja, also dieses Fünkchen, der Funke, ja, der von hier aus zünden soll und in den Geistern der anderen Planeten auch zum Tragen und Wirken kommen soll. Das heißt, mit dem Fallen oder Stehen der Erde ist auch ein Fallen und Stehen der gesamten Schöpfung. Das macht man sich natürlich normalerweise gar nicht klar, weil man im Allgemeinen ja glaubt, wenn nun diese Erde hier auch zum Teufel geht, dann macht es für den Weltenraum letztlich gar nichts aus, dass er nur ein Stäubchen, das dann weniger ist, und das ist aber beileibe nicht so, wir wissen es. Und von daher können wir uns, deswegen führe ich das hier an, ganz klar und klar sein, dass der Herr nicht irgendetwas so dahin laufen lassen wird, was hier auf dieser Erde geschieht, sondern dass er ein ganz besonderes Augenmerk auf alles das hat, was hier abläuft.